du hattest mir vorher noch gesagt. Ach, so schnell vergisst man Dinge. Was für ein Vorrecht, mit euch Gottesdienst zu feiern, heute hier. Und ich schaue in viele erholte Gesichter. Die Sommerferien für die meisten, die gehen ja zu Ende jetzt. Und für viele Schüler beginnt auch eine neue Etappe morgen. Und auch wenn du nicht die Möglichkeit hattest, wegzufahren in diesem Sommer, dann darfst du jetzt mal aus dem Fenster schauen und Gott Danke sagen für sommerliche Temperaturen, für 30 Grad und mehr. Wie schön es doch auch hier ist. Wie schön es doch auch hier ist in unserem Land. Der Titel von meiner Predigt heute Morgen ist, was wirklich zählt im Leben. Ich lade euch ein, mit mir das Lukas-Evangelium aufzuschlagen oder aufmerksam zuzuhören, wenn ich den Text jetzt gleich vorlese. Und ich möchte aus Lukas Kapitel 10 den Predigttext lesen. Ich lese Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Das wird noch ganz wichtig werden, diese Aussage von Jesus. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Was wirklich zählt im Leben? Ganz schön viele Dinge zählen doch im Leben. Gesundheit, Familie und Beziehungen, Schule und Studium, meine Arbeit, Karriere, das Geld, die Gemeinde, Freundschaften. Jesus spricht heute Morgen in dein Herz. Es gibt eine Sache, die wirklich zählt. Ich will dich zu Beginn fragen, ob du einen Sehnsuchtsort hast in deinem Leben, einen Lieblingsort. Gibt es so einen Ort, wenn du an diesem kommst, dass du sofort abschalten kannst? Vielleicht hast du so einen Ort, vielleicht warst du gerade jetzt erst an so einem Ort in den Ferien, wo du zur Ruhe kommst, entspannst. Ich will dich und euch heute an den Lieblingsort von Jesus führen. Und das meine ich ernst. Jesus hatte einen Lieblingsplatz hier auf der Erde. Jesus steuert auf den dramatischen Höhepunkt seines Dienstes zu. Das ist der Kontext unseres Textes. Er seine Leiden am Kreuz, sein Triumph am Kreuz. Und die Spannung in Jerusalem, die war förmlich mit den Händen schon zu greifen. Und dann gab es doch ein paar Tage vor der Kreuzigung ein Flecken Erde, ganz in der Nähe von Jerusalem. Ein Zufluchtsort, der Jesus willkommen hieß und ihn verehrte und ihn lieb hatte, ihn bewunderte. So nimmt dieses kleine Dorf in der Karwoche einen ganz besonderen Platz ein. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass dieser Ort zum Rückzugsort für den Meister wurde vor den vielen Anfeindungen und Angriffen der religiösen Elite in Jerusalem. Ganz zu Beginn, Bethanien. Es gibt so zwei verschiedene Übersetzungen von Bethanien. Ich möchte euch die mal kurz vorstellen. Ganz zuerst wird Bethanien mit Haus der Feigen übersetzt. Das Haus der Feigen. Ja, du kannst dir den Ort wie so einen nahöstlichen Garten vorstellen, voller Palmen am Südhang des Ölbergs und vielen Feigenbäumen und anderen Obstbäumen und vielen duftenden und farbenfrohen Blumen. Und bevor Jesus gekreuzigt wurde, eine Woche vor diesem Event, da kommt er ja in die Stadt auf einem Esel geritten, in die Stadt Jerusalem. Und Matthäus erhebt das nochmals hervor, die ganze Stadt war aufgebracht, weil Jesus kam. Jesus war das Gesprächsthema Nummer eins. Und dann hat Jesus was ganz Besonderes als seine erste Handlung in Jerusalem getan. Die Menschen riefen ihm ja zu, Hosianna, und sie legten diese Zweige auf den Boden. Hosianna, dem Sohn Davids. Jesus macht dann aber etwas Eigenartiges. Er geht in den Tempel und was er dort sieht, gefällt ihm gar nicht. Er beginnt, Tische umzuwerfen und die Wechsler und die Verkäufer hinauszutreiben. Und dann heißt es im Text, dass Jesus Blinde geheilt hat und Lahme geheilt hat. Was für ein Bild von Jesus, was für eine Dramatik. Bist du schon mal diesem eifernden Gott begegnet? Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist Leidenschaft pur. Jesus geht in den Tempel. Und das, was er sieht, gefällt ihm gar nicht. Und das ist so ein wechselseitiges Geschehen in den Evangelien. Matthäus macht dann die Bemerkung, dass Jesus, nachdem er den Tempel verließ, zur Stadt hinausging, also auch Jerusalem verlassen wollte. Ja, er hat sich dort nicht so wohl gefühlt. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ging nach Bethanien, das Haus der Feigen. Er ging dorthin und er blieb über Nacht dort. Jesus konnte sich in der aufregendsten Zeit seines Lebens zumindest für ein paar Momente zurückziehen. Und ich will dich heute Morgen fragen, hast du dein Bethanien schon gefunden? Am nächsten Morgen sind ja nur 3 Kilometer, die Jerusalem von Bethanien trennen, machte sich Jesus wieder auf dem Weg, um in die Stadt Gottes, Jerusalem, zurückzukehren. Und wisst ihr was? Jesus hatte Hunger. Jesus hatte Hunger. Und er sieht dann dort auf dem Weg, und jetzt kommt die eigentliche Sache, auf die ich hinaus will. Jesus sieht dann dort einen Feigenbaum auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Und er wollte von den Früchten von diesem Baum essen. Und Markus, ein anderer Evangelist, hat dann noch hinzugefügt, dass eigentlich gar nicht die Zeit der Feigenernte war. Das heißt, dieser Baum, der hätte eigentlich gar keine Früchte tragen müssen. Und Jesus geht hin, er sieht nur Blätter. Und er reagiert wieder eigenartig. In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und er verflucht diesen Baum. Und der Feigenbaum verdorrt. Und das wird ja häufig symbolisch gedeutet für das Volk Gottes, das den Glauben an Jesus Christus verweigert. Und keine Frucht bringen kann. Ja, wir können ohne Jesus keine Frucht bringen. Wir brauchen ihn. Das bedeutet also eigentlich Gericht. Ja? Was Jesus da getan hat, war eine Gerichtshandlung, eine symbolische Gerichtshandlung. Er sieht diesen Feigenbaum und er kommt in die Stadt zurück. Ich will euch jetzt aber noch auf die zweite Übersetzung von Bethanien hinweisen. Bethanien ist auch das Haus der Armut. Das Haus der Armut. Das kann auf den ersten Blick natürlich mit der existenziellen Not vieler Menschen zu tun haben. Ja, die Besatzung der Römer war sehr hart und die Abgaben waren sehr hoch. Aber das kann in unserem Fall bezweifelt werden, weil Martha und ihre Schwester, die hatten genug Platz in ihrem Haus, um Jesus und alle Jünger aufzunehmen. Ja, denen ging es wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, diese Bezeichnung Haus der Armut für uns gibt. Bethanien steht für eine Herzensarmut, nicht nur für eine materielle Armut, die Jesus Christus als ersten Grundsatz für Gottes neue Welt in der Bergpredigt verkündet hat. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Bethanien steht für diese Herzensarmut. Und diese Herzensarmut brauchen wir, Geschwister. Ich komme mal auf unseren Predigttext zu sprechen. Das erste, was wir gelesen haben, ist, dass Martha Jesus in ihrem Haus aufgenommen hat. Jesus wurde aufgenommen. Und das ist der eigentliche Grund, weshalb Bethanien zu seinem Lieblingsort wurde. Er wurde liebevoll behandelt und aufgenommen. Hey, ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag. Das sind schon mehr als 10 Jahre, als ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe. Und ohne zu zögern ist Jesus Christus gekommen und er ist gekommen, um zu bleiben und er hat alles neu gemacht. Und ihr Lieben, das war in den Erzählungen der Evangelien nicht immer der Fall. Jesus wurde nicht immer aufgenommen. Ja, nicht jeder Mensch nimmt diesen Herrn, diesen König, diesen Retter auf. Ich denke da zuerst an Bethlehem. Matthäus hat ja geschrieben, es war kein Raum in der Herberge für sie. Kein Raum für den kommenden König und Erlöser der Welt. Dreißig Jahre später beginnt Jesus dann seinen Dienst in Galiläa. Und nach seiner Gewohnheit geht er in seiner Heimatstadt Nazareth in die Synagoge. Und alle Augen waren dort auf ihn gerichtet. Und gerade an diesem Tag, gerade an diesem Sabbat, wird ihm eine Schriftrolle gereicht. Und das war eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Und dort war ein messianischer Text niedergeschrieben und Jesus liest diesen Text laut vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen, die Gefangenen in die Freiheit zu führen, die Blinden, dass sie wieder sehen. Und dann macht Jesus etwas Mutiges zum Schluss. Vor den Augen aller verkündet er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und sofort beginnt die Menge miteinander zu tuscheln und zu reden. Ist das nicht der Sohn Josefs? Hey, der ist doch mit uns aufgewachsen. Was erlaubt sich dieser Zimmermann? Und am Ende der Predigt waren alle Menschen so aufgebracht, dass sie Jesus hinausgetrieben haben aus seinem Haus. Sie haben ihn hinausgetrieben bis an den Rand der Stadt. Der Nazareth war auf so einem Hügel und dort wollten sie ihn sogar hinunterstoßen. Sie waren von Wut erfüllt, hat Lukas geschrieben. Nazareth hat Jesus abgelehnt. Können wir uns dieses Level an Ablehnung vorstellen, Geschwister? Und ich nehme euch jetzt gleich an den nächsten Ort mit, Kapernaum. Das war der Ort der Wunder. Dort hat Jesus zahlreiche Zeichen und Wunder getan. So viele Menschen wurden dort geheilt und befreit. Aber auch dort gab es diesen Moment der Ablehnung für Jesus. Er spricht diese berühmten Worte aus Johannes 6. Ich bin das lebendige Brot. Das spricht er in Kapernaum, das aus dem Himmel gekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Was für Worte. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Johannes, der Evangelist und Apostel, der fügt dann hinzu: Viele nun von seinen Jüngern, die diese Worte gehört hatten, die sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Ja, wer kann das ertragen, was Jesus da gesagt hat? Und von da an gingen viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Im Moment der Ablehnung in Kapernaum. Es ist das eine, wenn du öffentlich kritisiert wirst und Ablehnung erfährst. Es ist das andere, wenn Wegbegleiter dich verlassen, wenn Freunde sich von dir abwenden. Jesus hat das erlebt. Und wenn du das erlebt hast, dann kannst du auf ihn zählen. Es gibt noch zwei weitere Orte, ganz kurz, Samarien. Jesus war fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Er hatte immer diesen heiligen Auftrag von Gott in seinem Herzen und vor seinen Augen. Er war fest entschlossen. Um nach Jerusalem zu kommen, von dem Ort, wo er war, mussten sie durch Samarien durch. Deswegen hat Jesus Boten vorgeschickt und die sollten ihm und den Jüngern dort einen Schlafplatz vorbereiten. So einfach. Sie kamen dann in ein Dorf der Samariter. Und dort passiert etwas Erstaunliches. Und sie nahmen ihn nicht auf. Die ganze Gemeinschaft. Sie nahmen ihn nicht auf. Und Jesus musste weiterziehen. Und das hat zwei seiner Jünger so wütend gemacht, dass sie sich aufgeregt haben und zu Jesus dann gesagt haben, Meister, lass doch jetzt Feuer vom Himmel fallen. Und Jesus musste sie erst einmal erden. Ablehnung pur. Und jetzt der Höhepunkt. Die heilige Stadt, ja, der Tempel Gottes war dort in dieser Stadt. Seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, wenn sie diesen Ort, der sich Tempel nennt, schon lange verlassen hatte. Aber das war die Stadt Gottes, die Stadt Davids. Und nicht einmal Jerusalem konnte, Jesus konnte nicht einmal Jerusalem seine Heimat nennen. Weil Jesus auch dort abgelehnt wurde. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jerusalem, du selbst hast mich verworfen und hast mir den Rücken zugekehrt. Jeremia 15, Vers 6. Und so, Geschwister, wurde Bethanien, ein kleines, unbedeutendes Dorf, zu einer Oase Gottes. Und nimmt dann in der Passionsgeschichte eine so zentrale Rolle ein, wie paradox. Gott demonstriert seine Weisheit darin, dass er sich in Bethanien offenbart, nicht aber in Jerusalem bleibt. Das ist unser Gott. Er handelt anders, als Menschen es tun. Ich will euch abschließend noch Bethanien als einen Ort der Erweckung vorstellen. Hier beziehe ich mich primär nicht auf die körperliche Auferweckung des Lazarus. Auch das ist dort in diesem Ort passiert. Aber Bethanien, Geschwister, steht für ein geistliches Klima. Für eine viel größere Realität als die körperliche Auferweckung des Lazarus. Bethanien setzt für uns als Gemeinde geistliche Maßstäbe. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher als das, als dass Gemeinden in diesem Land zu einer Ruhestätte für Gottes Herrlichkeit werden, dass Gott sich so richtig wohlfühlt in der Gemeinschaft seiner Ekklesia, seiner herausgerufenen Schar. Das wünsche ich mir für Deutschland, das wünsche ich mir für unsere Gemeinden, dass wir zu einem Bethanien werden. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen dich so sehr. So komme ich zur Kernaussage jetzt. Eins aber ist nötig. Das darfst du dir ins Herz schreiben lassen vom Heiligen Geist heute. Natürlich geht es mir nicht um einen geografischen Ort heute. Und das geht es mir nicht. Wir sollen ja zur Wohnstätte Gottes werden. Das ist die hohe Berufung, die die neutestamentliche Gemeinde hat. Gott lebt nicht mehr in einem Gebäude oder in einem Zelt oder in einem Garten. Gott möchte in deinem Herzen wohnen. Mit seiner ganzen Fülle und Kraft möchte er in dir leben. Ich möchte euch jetzt in diesem Zusammenhang eine Frau vorstellen. Maria ist ihr Name. Und Jesus hat diese Frau stets öffentlich verteidigt und ihr folgendes Zeugnis dann ausgestellt: Wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat. Da waren ein paar Herzen in Bethanien, die Jesus begehrt haben. Und ich glaube, das ist sowas wie der Ritterschlag Gottes. Das, was Jesus über diese Frau ausgesprochen hat. Jesus ergreift hier für sie Partei, ohne dass sie auch nur ein einziges Wort spricht. Sie hat sich nicht selber verteidigen müssen. Maria von Bethanien hat verstanden, was wirklich im Leben zählt. Und ihr Lieben, sie hat kein Buch geschrieben. Die einzigen Worte, die überliefert sind von ihr, sind: Herr, wenn du nur hier bei uns gewesen wärst, dann wäre mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Wir lesen von keinem besonderen Dienst, den sie hatte. Nicht, dass sie außer gewöhnlich berühmt war und viel unterwegs war in der Welt. Sie begegnet uns eigentlich nur an drei Stellen in den Evangelien und immer war sie zu den Füßen Jesu. Sie hat verstanden, was wirklich zählt. Nah zu bleiben bei Jesus ist, was wirklich im Leben zählt. Und dafür hat sie sich hingegeben, Geschwister, mit allem, was sie hatte. Das hat das Herz von Jesus berührt. Sie hat die eine Sache entdeckt, die Gott bewegt. Und Jesus ruft uns zu, und das ist die Herausforderung, unser Leben nach ihrem Vorbild auszurichten. Wisst ihr, unser Predigttext in Lukas 10, der wird häufig dazu gebraucht, zwei Gegensätze darzustellen, zwei verschiedene Modelle von Jüngerschaft darzustellen. Da gibt es in der Gemeinde die Marthas. Ja, das sind die Fleißigen. Das sind die Macher. Das sind die, die anpacken. Und wo wären wir ohne die Marthas? Und dann gibt es aber auch die Marias. Die Marias, die geben sich so ganz dem Gefühl hin, der Anbetung. Ja, die könnten einfach nur sitzen und singen und Jesus anbeten und wieder von vorne anfangen. Und wir spielen so die beiden ein bisschen mit gegeneinander auf und ich glaube nicht, dass das die Intention von Lukas hier ist. Und ich glaube, dass sie nicht den Worten von Jesus gerecht werden. Und ja, ich glaube, dass wir unsere Lektion von der Martha auch lernen können, aber, und hier ist das große Aber, Jesus verteidigt nur das Verhalten und die Einstellung von Maria, nicht aber das Verhalten von Martha. Er zeigt nicht einmal Verständnis für Martha, ganz schön tough. Wie wird Martha beschrieben? Sie war voll beschäftigt, sie war abgelenkt, all das kommt aus dem Text. Sie war besorgt und sie war unruhig. Ich glaube, das trifft auf ganz schön viele Menschen in unserer Zeit zu, nicht wahr? Und so viel Gutes man da herauslesen mag von ihrem Fleiß, so will ich nicht beschrieben werden. Oder willst du so beschrieben werden? Es hat Mut gebraucht, um zu sitzen, während Martha arbeitet. Wisst ihr, in der Produktivität unserer Zeit sind wir so oft nur im Tun gefangen, so wenig aber im Sein. Martha hat gedient, aber den falschen Moment dafür gewählt. Sich nützlich zu machen, hat in diesem Augenblick nicht bedeutet, das Richtige zu tun. Oder willst du den Moment verpassen, wenn der Sohn Gottes in dein Wohnzimmer kommt, dein Wohnzimmer betritt und dort Worte des Lebens spricht? Maria hat sich dann entschieden, Normen und Erwartungen und Traditionen zu durchbrechen, um von dem zu lernen, der diese Worte des Lebens spricht. Es ist nicht Maria gegen Martha, es ist Maria vor Martha. Und die Passage, und ich glaube, ihr versteht mich richtig, sie ist auch kein Aufruf, passiv zu leben. Denn die Erzählung oder das Gleichnis, das unserem Predigttext vorangeht, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus diese berühmten Worte heute zu uns spricht. Eins aber ist nötig. Nicht mehrere Dinge gleichzeitig, eins. Und diese Realität will ich dir noch vor Augen illustrieren. Du folgst einem Gott, der die Komplexität des Lebens, und das Leben ist manchmal richtig komplex, auf eine einzige Sache reduziert. Jesus lässt also was Komplexes, die menschliche Existenz, dann so einfach aussehen. Und ich habe mir im ersten Moment so gedacht, das ist doch gar nicht fair. Weil, Jesus, ich habe doch so viele Gründe, an etwas anderes zu denken. Ich habe doch so viele Gründe, mir Sorgen zu machen. Ich habe so viele Gründe, beschäftigt zu sein. Viele Dinge sind doch nötig, Jesus. Eins aber ist nötig. Diese eine Sache hat für uns als Gemeinde Jesu Priorität. Gott nachzujagen mit allem, was du bist. Und das ist manchmal nicht so populär. Manchmal, da wirst du einsam sein, wie Maria es war. Aber ich glaube, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben werden, wenn wir uns danach ausrichten und diesem Leitsatz folgen, dass nur eine Sache wirklich Not hat. Das ist nahe zu sein bei Jesus. Ich habe das für mich herausgefunden. Wenn ich nahe bei Jesus bin, dann bin ich ein besserer Ehemann. Wenn ich nahe bei Jesus bin, dann bin ich ein besserer Vater. Wenn ich Gott von ganzem Herzen suche, dann bin ich sensibler für sein Reden und für seine Führung, empfänglicher. Wenn ich sein Angesicht suche, dann lebe ich meine Berufung viel effizienter und erfolgreicher aus. Und wenn wir als Kollektiv, als seine Gemeinde uns nach dieser Form von intensiver Gemeinschaft mit Gott ausstrecken, dann glaube ich, dass wir untereinander das Band der Einheit stärken und sein übernatürliches Wirken erleben. Und ich fasse es mal mit einem Wort von David zusammen: Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Psalm 73. Maria begegnet uns dann ein letztes Mal in der Passionsgeschichte. 6 Tage vor dem Passafest. Ja, da fand ja auch die Kreuzigung dann von Jesus statt. Da kam Jesus wieder nach Bethanien. Und die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas, einer von den Jüngern, der Jesus aber später verriet, sagte: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Er sagte das nicht, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Jesus sagte: Lass sie in Ruhe. Wow. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und an alle Jünger gewandt fügte er hinzu: Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Maria hat verschwenderisch geliebt, Geschwister, ganz verschwenderisch. Jesus war immer ihr Ehrengast. Jesus war ihr Ehrengast. Und sie hat Jesus so geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Das ist jetzt bildliche Sprache aus der Bibel. Wir warten ja auf den Tag, wenn wir als Gemeinde zu unserem Herrn entrückt werden oder weggenommen werden und dort dann mit Jesus ein Festessen halten. Und das wird in der Bibel das Hochzeitsmahl des Lammes genannt. Ja? Romantische Sprache, ein Hochzeitsmahl. Aber das drückt das Herz von Gott am besten aus, ihr Lieben. Das ist so wichtig, dass ihr das aufnimmt in euren Herzen. Das drückt das Herz Gottes am besten aus, weil Jesus sich diese exklusive Liebe von dir wünscht. Ja, die Liebe, die eine Braut für ihren Bräutigam hat oder umgekehrt, ist ja nur auf die eine Person ausgerichtet. Das bedeutet das in Wahrheit. Es ist eine auf Jesus alleine ausgerichtete Liebe, die Maria hatte. Und ich glaube, so eine Liebe braucht es, um eines Tages dort mit ihm zu essen. So eine Liebe wünscht sich Gott. Zu so einer Liebe möchte er uns hier, auf dieser Reise, die sich das Leben nennt, führen und uns vollkommen machen. in dieser Liebe. Ihr dürft gerne aufstehen. Das Lobpreisteam darf auch nach vorne kommen. Deswegen galt ihre Aufmerksamkeit und ihre Liebe nur Jesus alleine. Lass deine Augen schließen. Wir wollen noch eine Zeit haben in der Anbetung und Gott eine Antwort auf das geben, was wir gehört haben. Und ich will an eins noch erinnern: so sehr du dich bemühst, dein Leben danach auszurichten, nach diesem Vorbild der Maria, so wichtig ist es zu wissen, dass Jesus alles möglich gemacht hat, dass du in dieser innigen Beziehung und Verbindung zu Gott leben kannst. Letztendlich findest du Heimat bei ihm. Letztendlich ist es so, dass du deine Heimat bei ihm findest. Und in ihm schenkt er die Fülle zu einem siegreichen Leben. Deswegen hat das nichts mit Stress zu tun, nichts mit Arbeit zu tun. Das ist die Beziehung und diese Gegenseitigkeit, die eine Beziehung ausmacht, die er möglich gemacht hat und zu der dich Gott heute Morgen einlädt. Das ist so wunderbar. Jesus, danke, dass wir aus deinem Wort so viel nehmen dürfen. Danke, dass du auch diesen Ort erfüllen möchtest, so wie das Haus der Martha erfüllt wurde mit dem Öl, das Maria ausgegossen hat. Und mein Gebet ist, dass unser Leben so ein Wohlgeruch Gottes wird, dass es so duftet nach dir, Jesus, nach dir alleine. Und ich bitte dich, dass du das in meinen Geschwistern auch bewirkst, dass diesen Samen von deinem Wort jetzt ins Herz pflanzt. Wir wollen Raum für dich schaffen, Jesus. Wir wollen Raum für dich schaffen. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen. Dass wir deine Kinder geworden sind, dass du uns angenommen hast. Und es heißt es für uns, diesem Vorbild zu folgen, dieser einen Sache zu folgen und zu deinen Füßen zu sein. Führ uns dorthin, Herr. Halleluja. Ich lade dich ein, auch deine, wenn du magst, deine Stimme zu erheben, Jesus anzubeten. Lass uns einen Ort der Anbetung schaffen, Gottesdienst. Wir dienen Gott nicht nur mit unserem Tun, sondern mit unserer Anbetung. Wir loben dich und wir danken dir, Herr. Du bist würdig. Du bist so würdig, du bist so wunderbar. Wir wollen dich lieben, Herr. Schenk uns eine Liebe, die wir noch nie für dich hatten, die wir noch gar nicht kennen. Lass uns deine Liebe ganz neu spüren und empfinden. Halleluja. Du bist so würdig. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dich alleine an diesem Ort. Du bist heute auf dem Thron. Du suchst nach Liebhabern, Herr. Hier ist deine Gemeinde. Hier ist deine Gemeinde. Sich zu dir wendet, die dich anbetet. Halleluja. Wir wollen jetzt dieses Lied singen und ich will dich ermutigen, dass du in deinem Herzen einen Raum der Anbetung schaffst, der alleine auf diesen einen König ausgerichtet ist. Gib ihm alles heute Morgen. Schenk ihm deine Aufmerksamkeit und dein Leben. In Jesu Namen. Halleluja.